Purpose Projects.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen von inspirierenden Unternehmen, Projekten und Organisationen, die uns zeigen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen können. Heute für euch an den Mikros sind Alex und ich, Boris.
Genau, hi Boris. Wir starten nach der Sommerpause durch und zwar mit einem neuen Gast. Bei uns ist Nele Gröger. Sie ist eine der Gründerinnen von Shitshow, einer Berliner Beratungsagentur für psychische Gesundheit. Und wie sie das Thema mentale Gesundheit angehen und Organisationen und Unternehmen beraten in diesem komplexen, aber vor allem wichtigen Thema, das hört ihr heute in dieser Folge. Also ganz viel Spaß dabei.
Wie bringt man Themen wie psychische Erkrankungen an Orte, an denen sie oftmals noch tabuisiert werden? Mit dieser und vielen anderen Fragen beschäftigen sich unter anderem Nele Gröger, Johanne Dreier und Luisa Weyrich im Rahmen von Shitshow, einer Berliner Agentur für psychische Gesundheit. Dass wir heute zu diesem wichtigen Thema mit einer der dreien sprechen können, freut uns ganz besonders. Herzlich willkommen bei Purpose Projects, liebe Nele.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Nele, wie Boris schon gesagt hat, du hast Shitshow nicht alleine gegründet, sondern mit deinen Freundinnen und auch jetzt Geschäftspartnerin Johanna und Luisa. Und ihr seid bei Shitshow Kommunikationsdesignerin, Texterin und Strateginnen. Doch was uns natürlich auch interessiert, wie war dein persönlicher Werdegang vor der Agenturgründung und woher kommt deine Expertise bzw. überhaupt das Interesse an diesem speziellen Thema?
Ja, vielleicht muss ich vorab tatsächlich auch nochmal ein ganz klein wenig korrigierend eingreifen, denn wir sind zwar drei Gründerinnen im Kernteam gewesen, haben dann aber glücklicherweise so im zweiten Gründungsunternehmensjahr von Shitshow noch Bente dazu gewinnen können. Bente ist Psychologin und Mitgründerin quasi oder jetzt mit Geschäftsführerin von Shitshow, der Agentur. Die sind ja, und da komme ich vielleicht auch ganz gut ins Thema oder zu deiner Frage, Alexandra. Wir sind gestartet damals mit Shitshow im Rahmen unseres Masterstudiengangs Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Und da habe ich Johanna und Luisa auch kennengelernt. Und wir haben uns damals mit der Frage auseinandergesetzt, wie man psychische Erkrankungen, psychische Belastungen so ein bisschen mehr ins Gespräch bringen kann und vor allen Dingen auch, wie man diese Themen Menschen vermitteln kann, die damit so gar keine Berührungspunkte haben. Und haben angefangen, eine Ausstellung zu bauen, daher auch der wohlklingende Name Shitshow, a show about shitty feelings. Und mit dieser Ausstellung sind wir in Organisationen, in Unternehmen gegangen, haben da getourt und haben so ein bisschen Awareness und Aufklärungsarbeit betrieben. Und uns dann eben, als wir gemerkt haben, der Bedarf ist groß, vor allen Dingen der Redebedarf ist groß und auch die Wissenslücken sind noch relativ groß, entschieden, daraus eine Agentur zu machen. Und vielleicht noch zu dem persönlichen Beweggrund, weil du ja angesprochen hattest, dass wir im Kernteam, jetzt mit Bente schon, aber ganz am Anfang noch nicht, eben noch keine dezidiert ausgeschriebene Psychologie-Expertise mit Brief und Siegel hatten. Also wir kommen eher aus dem Bereich der Kommunikation oder teilweise aus dem Bereich der Kommunikation, aus dem Bereich des Designs. Wir hatten aber persönliche, also sozusagen, wie nennt man das, erfahrenen Expertise oder erfahrenen Wissen mit dem Thema, da speziell Johanna und ich aus dem Team Shitshow betroffen sind und waren von psychischen Erkrankungen, ganz speziell von Depressionen und Angsterkrankungen. Und das war so ein bisschen der persönliche Motor, das Thema aufzurollen, das Thema aufzugreifen und dann eben auch in die Arbeitswelt zu bringen, da wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade im Arbeitskontext es immer noch sehr schwierig ist, über diese Themen zu sprechen und es für viele Betroffene mehr oder weniger unmöglich ist, ihre Erkrankung auch offen zu legen, da das halt eben noch mit extremer Stigmatisierung, Diskriminierung verbunden ist. Genau. Das ist so ein bisschen die kurze Genese von Shitshow. Das heißt, es gibt einen persönlichen Bezug. Es gibt aber auch jetzt ganz speziell durch Bente und eben die ja, psychologisch fundierten Formate, die wir eben entwickeln, jetzt auch eben diesen ja, ganz klar wissenschaftlich ja, Expertisenbezug, den wir dazu haben, genau.
Und genau diese Kombination ist sehr, sehr spannend und sehr interessant, weil heute ist es ja so, dass es für euer, ich sag mal, Geschäftsmodell zu funktionieren scheint, diese Kombination aus persönlichen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und den professionellen Kompetenzen, die jede und dann jeder wahrscheinlich heute auch mittlerweile mitbringt. Wie groß würdest du aber sagen, waren deine persönlichen Bedenken ganz am Anfang, ob sich eine Beschäftigung mit diesem Tabuthema auch wirklich wirtschaftlich lohnen würde? Weil das ist vielleicht ein bisschen ja, platt gefragt, aber am Ende geht es ja auch darum, mit dem, was man macht, wenn man gründet, das macht man ja nicht für Luft und Liebe, sondern man will ja auch dann wirtschaftlich einigermaßen dann erfolgreich sein mit dem, was man macht. Und wie groß war da deine Sorge oder vielleicht hattest du ja auch gar keine Sorge, dass das mit diesem Thema funktionieren könnte?
Ja, ist tatsächlich eine ganz gute Frage, weil ich darüber noch gar nicht so richtig nachgedacht habe. Also ich glaube tatsächlich, manchmal sagt man ja auch, dass so eine gewisse Naivität beim Gründen gar nicht so schlecht ist, weil man so ein bisschen mit so einem Anfänger in den Eifer in das Thema reinstartet und ja, so ein bisschen unvoreingenommen sich einer Thematik, einem Feld, einem Geschäftsmodell, wie auch immer, annimmt. Und tatsächlich sind wir gestartet. Also wir hatten damals im Studium sehr viel auch ja Themen und Inhalte rund um ja Strategie, Organisationsentwicklung. Und es gab da eine Theorie, Strategy as Wayfinding, die wir uns, glaube ich, sehr zu Herzen genommen haben oder eher vielleicht auch manchmal zu sehr zu Herzen genommen haben. Und es besagt, dass man einfach mal so losgeht und dann eben so schaut an jeder Ecke, was einem da so begegnet und ja, wo man vielleicht den Kurs so ein bisschen verändern muss. Also das war lange Zeit, ich glaube, so in den ersten 1 bis 2 Jahren wirklich unser, ja, unser Motto, unser Leitstern und wir haben einfach, ich glaube, oder ganz persönlich an das Thema geglaubt und auch so ein bisschen gespürt, dass das sicherlich in den nächsten Jahren noch relevanter werden wird. Und was aber das Geschäftsmodell anging und auch die Form, die Shitshow heute hat, darüber waren wir uns am Anfang gar nicht so richtig im Klaren. Das musste sich erstmal so, wir haben da auch die wildesten Ideen gesponnen, das musste sich im Laufe der Zeit erstmal so ein bisschen entwickeln. Und ich glaube, andere Menschen, die vielleicht auch mehr einen betriebswirtschaftlichen Blick auf diese Frage hätten, die wären da auch einige Abkürzungen gegangen. Also wir haben uns da auch wirklich Zeit gelassen, rauszufinden, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Wie kann man unseren Purpose oder unseren Sinn in irgendeine Form gießen? Und ich bin froh, dass wir uns diese Zeit genommen haben, weil damit einherging auch irgendwie so ein bisschen, ja, das Bewusstsein darüber, was wollen wir denn wirklich auch gar nicht? Und was würde unserem Purpose am Ende des Tages vielleicht auch so ein bisschen entgegenstehen? Weil das ist ja auch gerade, wenn man das Thema mentale Gesundheit und, ja, Wirtschaftlichkeit miteinander verknüpft, gar nicht so unerheblich, diese Frage.
Definitiv. Und da, wo du es angesprochen hast, das Thema wilde Ideen und an das Thema wirklich glauben, das ist auch das Credo, wonach wir hier bei Purpose Projects das eine oder andere Mal handeln. Und uns gibt es jetzt schon seit ja über 2 Jahren. Und wir haben genau ein Format in unserem Podcast und das nennt sich Purpose Preguntas. Den Namen haben wir dem guten Moritz, unserem Kollegen hier zu verdanken. Der hat so einen leichten spanischen Einschlag und deswegen hat er sich diese geniale Idee einfallen lassen. Im Prinzip sind das einfach nur 5 relativ kurze und schnell zu beantwortende Fragen, die du vielleicht schon das ein oder andere Mal irgendwo gehört hast. Und Alex, du darfst tatsächlich mit der ersten Mal beginnen, wenn du möchtest.
Ich beginne mal gucken, ob es kurz und knapp bleibt. Also es ist oft, dass sie dann doch länger sind als gedacht, aber es liegt dann nicht an dir, sondern an unseren Fragen. Und zwar starte ich mal direkt mit der ersten. Was ist deine persönliche Comfort-Sendung, Film oder auch Musik, wo du sagst, okay, dabei kann ich jetzt mal ganz abschalten, damit fühle ich mich wohl?
Das ist eine tolle Frage. Mir fällt sofort was ein. Und zwar ist es Drinnies. Das ist ein Podcast von Julia Becker und Chris Sommer. Das ist ein Podcast, der in der Pandemie entstanden ist, zur Pandemiezeit. Und da geht es um zwei introvertierte Menschen, die darüber berichten, warum sie lieber zu Hause bleiben und was man zu Hause so Schönes machen kann. Und ich empfehle den sehr für jegliche Momente, wo man sich ein bisschen überfordert fühlt vom Leben, aber auch, wenn man einfach einschlafen will, weil ich habe immer das Gefühl, man sitzt im Wohnzimmer mit zwei richtig guten FreundInnen und es ist ein ganz toller Podcast. Genau.
Sehr cool, kann ich auch nur empfehlen, herzlich. Wo und wobei kann man in der Metropole Berlin denn mental am besten abschalten?
Auch eine gute Frage. Ich würde sagen, weil ich das kürzlich gemacht habe, im Freilichtkino. Ich glaube, also in dem Fall in im Stadtpark Friedrichshain. Und da habe ich immer wieder gemerkt, wie schön es eigentlich ist, draußen zu sitzen, einen schönen Film zu gucken und alle sind einigermaßen ruhig und man hört nur das Knistern vom Popcorn rechts und links. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne, ja, einfach Freizeitbeschäftigung. Und es gibt ja auch sehr viele in Berlin. Und ansonsten, ja, ich bin auch ein großer Fan von Floßmieten und auf die Spree fahren. Auch das finde ich gut. Aber ja, ich überlege nochmal, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich bin tatsächlich gar nicht so, ich bin zwar länger in Berlin, aber ich erschrecke mich dann immer, wie wenig ich über Berlin eigentlich weiß. Deswegen bin ich auch offen für eure Vorschläge. Vielleicht können wir im Nachklapp des Podcasts uns darüber nochmal austauschen. Das würde mich nämlich auch interessieren.
Das klingt gut. Ich muss sagen, Floßmieten und auf der Spree fahren war auch immer was ich machen wollte. Also steht noch an bei mir. genau. Ihr seid ja auch Freundinnen und wenn ihr abends zusammensitzt bei einem gemütlichen Mädelsabend, was darf nicht fehlen?
Oh, was darf nicht fehlen? Also ich glaube, wir sind, also ich würde sagen auch, das ist auch so, also ich finde es total toll, dass wir befreundet sind und diese Freundschaft hat natürlich im Laufe der Gründerinnenjahre auch schon einige Hochs und Tiefs erlebt und deswegen nehmen wir uns jetzt immer bewusst auch Zeit für uns als Freundinnen, weil man schon merkt, dass diese Doppelrolle Geschäftsführerin und Freundin manchmal im Alltag gar nicht so gut unter einen Hut zu bringen ist oder es einfach schlicht und ergreifend an Zeit fehlt, es zu machen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal ganz allgemein sagen, viel Zeit, weil wir uns die dann auch irgendwie ganz deutlich freischaufeln müssen. Und tatsächlich manchmal auch ganz weirde Tools und Gadgets. Also wir haben zum Beispiel, wir schenken uns auch zum Geburtstag immer gerne Aktivitäten und sind gerne zusammen kreativ. Wir haben zum Beispiel in Zeiten des Lockdowns, habe ich zum Geburtstag von den Johanna und Luisa und Bente einen Kreativtag zu Hause geschenkt bekommen und wir haben so ein bisschen Côte d'Azur gespielt drin und wir haben auch so ein Hafenszenario und so ein bisschen Palmen an die Wand projiziert und haben dann zu Hause gesessen und haben tatsächlich uns sogar ein bisschen Sonnencreme ins Gesicht geschmiert, weil dieser Geruch von Sonnencreme, der hat ja sowas Urlaubsmäßiges und es hat uns geholfen, ein bisschen rauszukommen und irgendwie den Urlaub nach Hause zu holen. Also sowas machen wir tatsächlich auch und haben sehr viel Spaß daran, Quatsch zu machen. Das darf auch nicht fehlen.
Also wenn das jetzt keine Inspiration für unsere Zuhörenden war, für die nächsten Geburtstage der Familie oder Freunde oder Freundinnen, dann weiß ich auch nicht. Sehr, sehr, sehr cool, noch nie gehört, aber kann man auf jeden Fall mal kreativer drüber nachdenken. Stichwort Zeit hat tatsächlich ganz gut zur nächsten Frage gepasst. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, eine ganz geniale neue kreative Frage, die noch niemand gestellt hat, was würdest du dann ändern wollen?
Wow. Was würde ich ändern wollen? Du meinst so komplett, also gesamtgesellschaftlich alles? Also
du kannst es dir aussuchen, entweder auf persönlicher Ebene, auf beruflicher Ebene, auf genau gesellschaftlicher Ebene, was auch immer, vielleicht auch nichts.
Ja, ich glaube, es ist ja immer so ein bisschen auch verbunden mit der Frage, also gerade auf der persönlichen Ebene mit der Frage des Bereuens, ob es irgendwas gibt, was man bereut oder ob man hätte Dinge im Nachhinein irgendwie anders lenken, verändern wollen. Was ich so merke, ist, dass es ist so ein bisschen so ein Grundsatz, der sich, glaube ich, gerade so ein bisschen herauskristallisiert für mich auch, ist, dass Mut sich sehr häufig auszahlt. Und auch das vielleicht auch dranbleiben. Also man sagt ja auch immer, auch gerade bei Gründung, man muss ein bisschen langen Atem haben, muss dranbleiben, sicherlich nicht sich verbeißen, wenn alles total aussichtslos ist, aber grundsätzlich ist Durchhalten eine gute Idee und auch Mut haben ist eine gute Idee. Und Mut würde ich jetzt erstmal auf einer, oder sagen wir mal, Neugier trotz Angst ist eine gute Idee. Und wenn man Angst hat, das nicht zu bewerten als ein Gegenargument für Dinge, sondern eigentlich als eine natürliche Konsequenz der Neugierde. Zu sagen, ah hey, interessant, ich habe Angst vor bestimmten Dingen, ich habe Angst, mich auf eine Bühne zu stellen und über meine Depression zu sprechen, ich habe Angst, mit meinen Freundinnen zu gründen, ich habe Angst, ein Büro anzumieten und es dann, also all diese Fragen eher zu sagen, ah interessant, ich habe diese Angst, aber die hält mich jetzt nicht davon ab, das mal auszuprobieren. Und das hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass ich das früher verinnerlicht hätte, dieses Gefühl oder auch diesen Leitsatz für mich, Neugier trotz Angst oder mit Angst, Neugier mit Angst irgendwie zu verbinden. Genau, das glaube ich, würde ich verändern.
Das klingt sehr gut und vor allem vielleicht auch ein sehr guter Tipp für alle Gründer und Gründerinnen, die zuhören, dass sie das mal von der Seite betrachten. Und da motiviert bleiben. Und ja, jetzt waren wir ein bisschen in der Vergangenheit und wollen aber auch in die Zukunft gucken. Und zwar, welche Schlagzeile möchtest du 2025 über Shitshow lesen?
Wow. Boah, da könnte man jetzt richtig, richtig groß denken. Wir könnten wahrscheinlich sicherlich schneller Dinge einfallen, die ich nicht über uns lesen will. Aber eine Positivschlagzeile wäre vielleicht, Shitshow transformiert Organisation XY hin zu gesünderen Arbeitsmodi, Arbeitsstrukturen. Vielleicht einfach nur, es muss gar nicht so ein Riesenbeitrag sein, aber zu lesen, dass wir einem bekannten Unternehmen zu größerer Awareness und mehr Gesundheit im Arbeitsalltag verholfen haben. Das wäre natürlich toll. Ich glaube, dass das, das wär's. Ich würde es einfach mal so stehen lassen, genau.
Okay, das nehmen wir so. Sehr gut. Jetzt würden wir weitermachen und zwar ein bisschen mehr über Shitshow. Möchten wir natürlich erfahren. Du hast schon gerade zu Beginn gesagt, der Name Shitshow, woher er kommt, dass es quasi mit einer Ausstellung begonnen hat während des Studiums beziehungsweise danach. Und wir wollen von dir wissen, was steckt genau dahinter? Wie würdest du jetzt jemandem erklären, was deine Arbeit dort ist? Was bewirkt ihr in eigenen Worten?
Also Shitshow ist eine Beratungsagentur. Man könnte auch sagen, Unternehmens- oder Organisationsberatung, die psychische Gesundheit, wenn man es ganz allgemein sieht, auf der Arbeit fördert. Und das tut sie auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen auf der individuellen Ebene. Also wir arbeiten in Coaching-Formaten mit Individuen zusammen, auf der Teamebene, aber eben auch auf der organisationalen Ebene und schauen uns die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsstrukturen und die Art der Zusammenarbeit an. Denn das ist etwas, was, denke ich, auch jetzt gerade erst wirklich in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt, ist, dass psychische Gesundheit auf der Arbeit eben von verschiedenen Faktoren abhängt, die ja nicht immer nur alle sich allein auf individueller Ebene verorten lassen. Also unser Leitsatz ist immer so ein bisschen, es nützt nichts, den x-ten Anti-Stress-Kurs zu machen, wenn man dazu keine Zeit hat oder wenn man ihn ganz, ganz schnell in der Mittagspause machen muss und eigentlich die E-Mails sich aufstapeln und die Kollegin drängelt, dann ist es relativ schwer. Es ist möglich und es ist auch wichtig, auf Individualebene etwas gegen Belastungen zu tun. Aber eben, es sollte nicht der einzige Hebel bleiben. Und deswegen setzen wir bei Shitshow eben auf eine ganzheitlichere Betrachtungsweise von mentaler Gesundheit auf der Arbeit und suchen, die positiv zu beeinflussen. So würde ich das erstmal beschreiben. Genau.
Und dann kann man sich das ja so vorstellen, dass die verschiedensten Menschen aus verschiedensten Positionen sich quasi bei euch melden. Ich weiß nicht, ob es da eher Geschäftsführerinnen sind oder doch die Mitarbeitenden. Welche Hürden erkennt ihr da so erfahrungsgemäß am meisten? Ist es noch ein Tabuthema oder sind da noch größere Hürden, Faktoren? Was steckt alles dahinter? Worauf stoßt ihr bei eurer Arbeit?
Ja, also habt ihr ja auch eingangs so schön gesagt, dass das Thema psychische Erkrankungen und Belastung / Gesundheit, im Deutschen ist es ja immer so, Mental Health ist ja so ein schöner All-Over-Begriff, der das ganz schön irgendwie in eins packt, aber wir haben ja diese Gegensätze in der deutschen Sprache, die das irgendwie so ein bisschen schwierig machen, das in eins zu betrachten. Also einmal die psychische Gesundheit und die psychischen Belastungen sind natürlich immer noch etwas, das in der Arbeitswelt noch relativ wenig besprochen wird. Wir sehen natürlich seit Corona und seit der Pandemie einen wahnsinnigen Boom dieses Themas. Also ich glaube, da muss man auch nicht unbedingt nur in der Mental Health Bubble unterwegs sein, um zu sehen, wie wahnsinnig viel darüber gesprochen wird, was uns total freut. Also es ist total cool, dass es so ist. Also das Thema Stigmatisierung ist nach wie vor ein großes und auch in Organisationen, die ja schon progressiv auftreten. Natürlich gibt es da Unterschiede, also vom jungen, hippen, techie Startup bis zum deutschen Mittelstand. Das Thema ist natürlich immer auch unterschiedlich vertreten und verankert in Organisationen. Das heißt, man kann da gar nicht so eine pauschale Antwort geben. Es gibt Organisationen, in denen es nach wie vor schwierig ist, das Thema offen anzusprechen. Das merkt man häufig daran, dass eher über, ich sag mal, softe Themen im Bereich mentale Gesundheit gesprochen wird. Stressreduktion, Resilienz. Es gibt da aber auch Organisationen, die schon sehr, sehr offen sind und sich dem Thema sehr mutig annehmen, wo dann wirklich auch mal eben die bestimmte Diagnosen im Fokus stehen, wo das Thema mentale Gesundheit vielleicht auch enger an den Bereich Belonging, Inclusion, Diversity angedockt ist und wo man schon sieht, okay, da geht es wirklich auch um Themen wie Neurodiversity. Also das Spektrum von offen bis zu noch relativ verschlossen, das ist breit und da gucken wir dann immer genau hin und schauen auch, okay, welche Formate, die wir anbieten, würden passen, um das Thema eben wirklich erstmal zu öffnen, um überhaupt einen Raum zu schaffen, um darüber zu sprechen, von dem man ausgehen kann. Das Thema Stigma ist also so ein Thema, das Shitshow sehr, sehr groß behandelt nach wie vor. Dann geht es natürlich aber auch in Richtung Gesundheitsförderung und Prävention, also zu schauen, okay, was kann man denn jetzt, wo wir fähig sind, darüber zu sprechen, wo wir sprachfähig sind im Themenfeld mentale Gesundheit, was kann man denn jetzt eigentlich konkret tun? Und da geht es eben bei uns ganz viel darum, nicht nur Mitarbeitende zu befähigen, auf sich selber Acht zu geben, sondern beispielsweise auch Führungskräfte zu befähigen, psychische Belastungen im Team zu erkennen, früh einzugreifen, auch zu sehen, okay, was ist eigentlich meine Rolle innerhalb dieser Organisation, wie kann ich mich eigentlich sinnstiftend für das Thema einsetzen, bis hin zu wirklich zu gucken, okay, wir wollen Druck auf einer strukturellen Ebene reduzieren oder wir wollen irgendwie mental gesündere Kommunikationsmodi oder Kanäle miteinander etablieren. Wir wollen uns im Team einigen auf bestimmte Verhaltensweisen, Arbeitsweisen, die für uns alle gesünder und stressärmer sind. Also das sind alles so Themen von Shitshow, die dann eben ja projektspezifisch eine Rolle spielen können. Genau.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viele unserer Zuhörerinnen selbst in entweder Geschäftsführer- oder Mitarbeitendenpositionen sind und jetzt das hören und sich dafür begeistern können oder konnten und das jetzt aber gerne aus der Theorie in die Praxis umgesetzt wissen möchten. Kannst du uns und unseren Zuhörenden vielleicht einen ganz kleinen Einblick in die Tools verschaffen, die ihr dann wirklich auf praktischer Umsetzungsebene nutzt, sage ich jetzt mal. Also wir haben auf eurer Website zum Beispiel diese Moodsuits schon gesichtet, die ihr bei der Ausstellung, glaube ich, 2018 erstmal vorgestellt habt, im Rahmen dessen, um ja die Realität von Depressionen und Angststörungen, wie du schon vorher gesagt hast, auch den Menschen zu vermitteln, die selbst nicht davon betroffen sind. Was sind denn aber darüber hinaus so Tools, die ihr dann im Alltag, in der Arbeit mit Unternehmen, mit Organisationen auch wirklich dann nutzt?
Gerne. Also ganz konkret ist es ja so, dass wir gerade bei Shitshow im Rahmen von Workshops, Trainings, Talks arbeiten am häufigsten, also gerade aktuell auch vermehrt auch in längeren Prozessen und Programmen. Also wir haben gerade unser Mental Health Ambassador Programm fertiggestellt und vertesten das ein bisschen. Das ist ein Programm, wo es darum geht, KollegInnen zu sensibilisieren und auch wirklich so Ambassador oder Spokespersons für das Thema in der Organisation auszubilden. Wir arbeiten im Rahmen dieser Programme und Workshops und Trainings eben mit unterschiedlichen Tools. Du hast jetzt gerade schon die Moodsuits angesprochen. Wir sind bei Shitshow auch relativ designaffin unterwegs und denken uns auch immer mal schöne kleine Interventionen aus, mit denen man so ein Ausbildungsprogramm oder so eine Wissensvermittlung auch eben lebendig und interaktiv gestalten kann. Und natürlich haben wir Slides, natürlich haben wir die üblichen Verdächtigen in unseren Trainings und Workshops, aber es ist auch immer wichtig, dass wir irgendwie so ein bisschen einen, ich sag mal, kleinen educational Twist reinbringen. Wir haben aktuell beispielsweise noch eine Podcast-Tour entwickelt. Auch da geht es vermehrt um das Thema Entstigmatisierung und Awareness-Raising. Der Clou an der Podcast-Tour ist so ein bisschen, dass man gerade jetzt, wo es wieder aus dem Homeoffice raus in die Organisation ging, weiß man ja nicht, wie sich das jetzt auch wieder entwickeln wird, aber eben vor Ort in den Organisationen anhand kleiner Audio-Snippets, kleiner Mini-Podcasts die Realität von Menschen und KollegInnen nachvollziehen kann, die psychisch belastet oder erkrankt sind in der Organisation. Also beispielsweise geht es im Fahrstuhl um Agoraphobie, also Platzangst oder generalisierte und Panikattacken eben. In der Kantine geht es um soziale Ängste, also da, wo es eben dann darum geht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Dann geht es auch manchmal an einer Station um Suchterkrankungen. Im Meetingraum geht es dann beispielsweise um Burnout. Also es sind so kleine Tools, die wir im Rahmen von Learning Journeys und Workshops eben immer gerne integrieren, um das Lernen und das Erfahren rund um mentale Gesundheit so ein bisschen lebendiger zu gestalten. Also Podcast-Tour fällt mir ein. Dann entwickeln wir natürlich auch Tools für die Zusammenarbeit ganz konkret. Also wir arbeiten mit Teams, wenn es um Teamsupervision oder Teamcoachings geht, ganz gerne mit unserem Team-Agreement. Das ist wie so eine Art Team-AGBs, die man sich zusammen als Team entwickeln kann, wo man wirklich... Das funktioniert natürlich auch besonders gut bei Teams, die schon so ein bisschen an selbstorganisiertes Arbeiten gewöhnt sind, wo es darum geht, Modi der Zusammenarbeit gemeinsam zu entwickeln und das so in so einer Art kleinem Vertrag wäre jetzt zu bindend ausgedrückt, aber in so einer Art AGB zu formulieren und gemeinsam festzulegen. Also wir machen Publikationen, also anscheinend können wir uns auch nicht so richtig entscheiden, ob wir jetzt ein Content-Creator oder Beratungshaus oder was auch immer sein wollen, aber wir wollen uns das auch immer so ein bisschen frei halten, weil wir Lust haben, kleine Innovationen im Feld voranzutreiben. Und das sind so Hebel und Tools, mit denen wir gerne arbeiten, genau.
Okay, also es wird deutlich, dass ihr da sehr kreativ werdet und wie du auch so am Anfang schon gesagt hast, noch immer schaut, wo es hingeht, was ihr noch machen könnt. Und diese Entwicklung konnte man ja in den letzten Jahren beobachten. Dazu hast du auch schon die Pandemie angesprochen, da hat sich auch einiges getan. Man hatte zumindest das Gefühl, dass psychische Krankheiten vermehrt Thema auch in der Arbeitswelt wurden. Zumindest sind wohl auch die Krankmeldungen aufgrund der mentalen Erkrankung hochgegangen. Was konntest du in dem letzten Jahr beobachten? Was waren so die größten Schritte, die für euch relevant waren, gerade im Bereich des Themas, aber auch für Shitshow generell? Was waren dort, sage ich mal, die größten Ereignisse?
Ich glaube, man kann das echt ganz gut so nachzeichnen, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet von einem, würde mal den Anfang der Entwicklung würde ich nennen, vom Schweigen zum Sprechen. Also da ging es so ganz viel erstmal darum, überhaupt anzufangen, darüber zu reden. Das war noch vor 2-3 Jahren wirklich ein Novum, dass man zum einen über mentale Gesundheit und Erkrankungen gesprochen hat, zum anderen aber auch wirklich auf der Arbeit angefangen hat, darüber zu sprechen. Ich erinnere mich daran, als wir so eines unserer ersten Formate entwickelt haben, das war damals der Vision Talk, den wir auch heute noch häufig halten, der so ein bisschen das Thema öffnet, der nennt sich How to Tackle Mental Health at Work und da geht es auch ganz viel um das Thema Stigma. Da war damals so ein Twitter-Post, der viral ging von Madeline Parker, die sich krank meldete vor 3-4 Jahren mit der Begründung eben, oder die um eine Auszeit bat, mit der Begründung, mir geht's heute psychisch nicht gut, ich möchte gerne zu Hause bleiben und eben nicht mit, ich habe Bauchschmerzen oder wie auch immer. Und ihr Chef damals sehr, sehr verständnisvoll darauf reagierte. Und diese Reaktion des Chefs, die hat sie eben abfotografiert und die ging dann viral als ein Positivbeispiel einer Führungskraft, die eben wirklich unterstützend reagiert. Und dieses Beispiel hatten wir damals in unseren Talk eingebaut. Und wir haben irgendwann bemerkt, dass das gar nicht mehr so groundbreaking war. Also, dass irgendwann die Leute angefangen haben, das eher als wie so eine auch, wie man irgendwie in der Pandemie häufig über das New Normal gesprochen hat, das so ein bisschen zum New Normal wurde, dass Menschen wirklich darüber gesprochen haben. Das heißt, diese Entwicklung vom Schweigen zum Sprechen, die war irgendwann so am Anfang der Pandemie wie so fast abgeschlossen. Und dann fing es an, dass sich der Diskurs eben mehr in Richtung, was können wir denn jetzt aktuell akut machen? Also wie können ArbeitgeberInnen ihre MitarbeiterInnen entlasten? Homeoffice war ein großes Thema natürlich. Einsamkeit, das war auch im Zuge dessen, haben wir dann auch Talks zum Thema und Trainings zum Thema Einsamkeit entwickelt. Das heißt, es ging viel mehr um so handlungspraktische Fragen. Und jetzt finde ich sehr spannend, und das war ja was, womit Shitshow eigentlich schon relativ früh auch programmatisch angetreten ist, das Thema Organisationskultur verstärkt in den Blick zu nehmen. Und wir haben damals so diesen Begriff geprägt, Common Care anstatt Self-Care, also dass man eigentlich in der Organisation schauen muss, wie kann man denn eigentlich diese Faktoren, die psychische Belastung fördern, unklare Zielvorstellungen, Überarbeitung, natürlich zu dünne Personaldecke, natürlich nicht wertschätzende Kommunikation, kein Zusammenhalt im Team. Wie kann man die eigentlich so ein bisschen mehr beleuchten? Und auch das Thema Organisationskultur und die Art, wie wir eben miteinander zusammenarbeiten, als einen ganz wichtigen Treiber für psychische Gesundheit etablieren. Und das wollten wir damals mit diesem Begriff Common Care tun. Und wir sehen eben, dass das mittlerweile glücklicherweise auch wiederum eine Entwicklungsstufe ist, dass Unternehmenskultur und mentale Gesundheit sehr stark zusammengedacht wird. Und da sieht man auch die Schnittpunkte zum Thema Diversity und Belonging. Also dass auch das stärker zusammengedacht wird, dass mentale Gesundheit nicht nur ein Thema ist, was, ich sage es jetzt mal ganz salopp, in der im betrieblichen Gesundheitsmanagement geparkt wird, sondern eben auch eine Frage der Organisations- und Kulturentwicklungen wird und der Diversitätsbestrebungen und natürlich auch das Employer Branding, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Das heißt, wir haben so ein bisschen, ja, ich würde sagen, das Thema hat auf jeden Fall eine große Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren und ich bin total gespannt, was noch kommt. Wir versuchen natürlich immer so ein bisschen vorauszuschauen, was da sich jetzt noch in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln könnte in dem Themenfeld.
Sehr, sehr viele extrem spannende und vor allem auch wichtige Aspekte, die du benannt hast. Und hoffentlich haben sehr, sehr viele HR-Expertinnen und Experten gerade diesen Ausführungen gelauscht oder werden es zumindest noch. Ich bin aber auch relativ begeistert, Nele, von deiner Fähigkeit, dir selber Brücken und Überleitungen thematisch heute zu bauen, weil der Aspekt darüber reden, den du als allererstes genannt hast, denn das ist auch Kern meiner nächsten Frage oder wäre es gewesen. Darüber reden ist für viele Betroffene in der Tat ja schon ein sehr großer und bedeutender Schritt. Du hast es angesprochen. Aber viele stehen dann vor dem nächsten Schritt, den sie nicht so wirklich erkennen und wissen nicht, wie geht es danach weiter? Wie kann man denn oder wie kann ich als Betroffener oder Betroffene konkret handeln? Was würdest du denn beispielsweise einem Teammitglied, welches gerade von euch zuhört und vielleicht mit genau solchen Problemen täglich auf der Arbeit auch zu kämpfen hat oder es vielleicht bei anderen Teammitgliedern vermutet, konkret raten? Wie kann man als Kollege, Kollegin aktiv dazu beitragen, dass sich im eigenen Unternehmen auf dieser Ebene dann auch wirklich etwas ändert?
Ja, eine total wichtige und spannende Frage. Also auch eine Frage, die uns natürlich auch häufig gestellt wird. Grundsätzlich ist es so, dass, und das ist, glaube ich, auch das, ich würde mal sagen, der Schmerzpunkt, mit dem viele Betroffene in Organisationen häufig zu uns kommen oder das auch verbalisieren im Rahmen von Formaten, die wir umsetzen, ist, dass natürlich so, solange ich nicht auf einer Ebene, sei es jetzt Führungslevel oder also solange ich irgendwie abhängig bin und das Gefühl habe, ich bin den Verhältnissen so ein bisschen unterworfen und ist es ganz schwierig. Und was natürlich gegeben sein muss, also ich finde es total toll, dass ganz allerorts immer gesagt wird, wir müssen mehr über psychische Gesundheit sprechen und auch wir müssen offener über psychische Erkrankungen sprechen. Und das würden wir natürlich auch absolut unterschreiben und vielleicht aber im Nachsatz, also einmal Klammer aufmachen und im Nachsatz dazu schreiben, sofern man sich sicher fühlt, sofern man das Gefühl hat, dass die Unternehmens- und Organisationskultur einen guten Nährboden für diese Offenheit bietet, Klammer zu. Und das ist natürlich, da kommt man dann eben an den Punkt, wo man merkt, das ist eben nicht nur eine Herausforderung, die man auf individueller Ebene lösen kann. Trotzdem gibt es natürlich Dinge, die das Individuum tun kann. Und dazu gehört, dass man zum Beispiel sich wirklich hinsetzt, also wenn man zum Beispiel merkt, okay, ich bin überlastet, ich schaffe das den Workload nicht mehr oder ich merke schon deutliche Anzeichen von einem Burnout oder auch anderen psychischen Belastungssymptomen oder Erkrankungen, sich hinzusetzen und sich zu fragen, okay, woran liegt es konkret und was könnte mein Arbeitsumfeld tun, was würde mir helfen, damit ich mich besser fühle. Ist es vielleicht, manchmal wird das ja getriggert, Belastung durch interpersonelle Konflikte auf der Arbeit. Manchmal wird es getriggert durch einen zu hohen Workload. Manchmal ist es schlicht und ergreifend, dass man das Gefühl hat, okay, ich werde irgendwie mit meinen Bedürfnissen hier eigentlich gar nicht gesehen. Ich bräuchte eine andere Arbeitsstruktur. Menschen, die beispielsweise unter depressiven Episoden leiden, haben häufig das Problem, dass Morgende sehr schwierig sind. Also morgens ist es schwierig, in Gang zu kommen. Abends geht's dann aber irgendwie wieder. Und das sind alles sehr individuelle, also deswegen spreche ich das auch in der Tiefe so an, weil das sehr individuelle Fragestellungen sind, wo es wirklich darum geht, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was würde mir gut tun und was tut mir aktuell auch ganz konkret nicht gut. Also nicht nur, die Arbeit ist doof und also kann ja sein, dass es so ist, dann muss man sich vielleicht auch wirklich überlegen, ist das der richtige Ort für mich, möchte ich da sein oder ist es wirklich ein toxisches Umfeld, was mir gar nicht gut tut. Aber vielleicht auch sich zu fragen, okay, was genau ist es denn, was mich stört, was genau belastet mich? Und dann eben wirklich mit einer Person, die in dem Falle verantwortlich ist, sei es eben bestenfalls vielleicht den Teamlead zu sprechen und diese Dinge zu verbalisieren. Und da das häufig gar nicht so einfach ist und eben sehr, sehr schwierig ist, das auch offen zu sagen, raten wir immer dazu, sich vielleicht im Vorab auch mit KollegInnen abzusprechen und das erstmal so ein bisschen im Ping-Pong im Team aufzuwärmen, das Thema, und zu schauen, hey, pass mal auf, mir geht's so und so, wie geht's dir denn damit? Und ich würde das aber wirklich auch immer unter der Bedingung formulieren, dass es wirklich schon, dass man so ein bisschen Ausschau halten sollte nach progressiven Bewegungen, progressiven Schritten der Organisation in dem Fall. Hat sich eine Führungskraft schon mal zu dem Thema positiv geäußert? Gibt es KollegInnen, die da schon vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen? Und wenn das so ist, dann hat man vielleicht auch mehr das Gefühl, ich kann das anbringen. Wenn man aber das Gefühl hat, okay, das ist hier wirklich noch, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, aber wir leben, was das Thema angeht, hier wirklich noch in der Steinzeit, dann ist es wirklich auch ein nicht zu unterschätzendes Risiko, nach wie vor leider, muss man ja wirklich sagen, leider, das zu sagen, obwohl das so schade ist, weil, das zeigen ja auch ganz viele Studien und Untersuchungen, je früher man psychische Belastungen und Erkrankungen auf der Arbeit thematisiert, je früher man Belastungen anzeigt, desto schneller, besser, nachhaltiger kann man gegen Fehltage, Präsentismus, Absentismus reagieren, desto besser kann man dagegen angehen. Also das war jetzt eine ganz lange Antwort. Ich hoffe, da steckt da irgendwie so ein bisschen was drin. Also vielleicht würde ich es runterbrechen auf nach Anzeichen suchen, dass es okay ist, wenn man das Gefühl hat, man traut sich mit einem halben Fuß vor, erstmal mit den KollegInnen sprechen, schauen, wie sehen die das Thema und dann eventuell auch mit Unterstützung eine Etage höher gehen und das Thema adressieren und dann eben konstruktiv und wirklich faktenorientiert sagen, ich brauche am Donnerstagmorgen Zeit, um zur Therapie zu gehen. Können wir das irgendwie möglich machen? Wäre das möglich? Also wirklich versuchen, konstruktive Lösungsvorschläge schon ins Gespräch mit einzubauen.
Ja, man merkt auch an deiner Antwort, dass es einfach ein super komplexes Thema ist, aber das ist sehr gut runtergebrochen und vor allem sehr gut zusammengefasst, sehr, sehr hilfreich. Vielen, vielen lieben Dank, vor allem für diesen Einblick in eure Arbeit und ja, wir hoffen, dass der eine oder die andere zugehört hat und sich dem vielleicht bewusster wird und vielleicht auch weiß, wie er damit umgeht im eigenen Unternehmen. Und dass es generell ein Thema ist, was mehr irgendwie Gehör findet im Unternehmen. Und das war's auch erstmal mit unserer Folge dazu. Und wir schließen die immer ganz gerne mit einer Frage ab. Und zwar, welche Person, Organisation oder vielleicht auch purpose-orientiertes Startup sollten wir auf dem Radar haben? Gibt's da irgendetwas, was dich oder euch inspiriert, von dem ihr vielleicht auch selbst gelernt habt?
Auf jeden Fall. Ich finde es ganz toll, dass ihr damit schließt. Es macht immer große Freude, andere Menschen zu empfehlen. Wir hatten unlängst einen ganz tollen Strategie-Workshop mit Lena Marbacher, Co-Gründerin von Neue Narrative, die uns einen richtig, richtig tollen Workshop moderiert hat und uns strategisch so ein bisschen weiter Inspirationen und Impulse gegeben hat. Ich würde sagen, Lena Marbacher auf jeden Fall. Und vielleicht auch, weil wir da gerade einen spannenden Track, Ausbildungstrack zum Thema Belonging und Diversität machen, TBD, eine Coaching-Ausbildungsplattform rund um Themen des sozialen Arbeitens, ganz spezifisch da Hella Ofude-Knoll, die Geschäftsführerin ist, auch sehr spannend, wenn es gerade um das Thema rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz, aber auch andere Diskriminierungsformen geht. Da ist die Arbeit von TBD sehr, sehr bedeutsam und wichtig. Genau, die beiden würde ich empfehlen.
Sehr, sehr großes Shoutout natürlich an Lena und an Neue Narrative. Wir hatten auch das große Glück und Privileg, auch schon mit ihr hier sprechen zu dürfen, schon vor längerer Zeit, genau. Deswegen, wer von unseren Hörerinnen und Hörern das noch nicht gehört hat, diese Folge, sehr, sehr zu empfehlen natürlich, auch wie alle anderen. Aber auch TBD ist notiert und empfehlen wir gerne weiter und vermerken das natürlich auch in unseren Shownotes. Nele, mir bleibt der Alex gar nicht so viel hinzuzufügen, außer nochmal ein riesiges, fettes Dankeschön an dich zu sagen für erstens deine Zeit an einem späten Montagabend, was den Feierabend, der gleich hoffentlich dann ansteht, bei dir betrifft. Also danke nochmal auf jeden Fall dafür und zweitens auch natürlich deine sehr, sehr wertvollen, wie ich finde, Insights und Einblicke in eure Arbeit auch, aber vor allem auch in das Thema, mit dem ihr euch tagtäglich beschäftigt und hoffentlich noch sehr lange beschäftigen werdet, weil das einfach sehr große Bedeutung jetzt schon in der Gesellschaft hat, aber auch noch viel größere hoffentlich zukünftig haben wird. Also nochmal vielen Dank, großes Dankeschön von mir und von Alex und von Moritz natürlich auch. Hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören. Vielen lieben Dank, Nele.
Vielen Dank euch und hat mich super, super gefreut. Danke, dass ihr so einen tollen Podcast macht und bis hoffentlich ganz bald.
Ja, Alex, mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen, beides Themen, die sehr, sehr wichtig und vor allem richtig sind, darüber zu reden. Und wir haben es heute endlich getan, und zwar ja mit einer der absoluten Expertinnen auf diesem Gebiet von Shitshow, der Berliner Agentur für psychische Gesundheit. Allererste Frage vorab, wie fast immer, wie hat dir das Gespräch gefallen? Ich muss vorab auch schon mal sagen, ich bin sehr, sehr begeistert und freue mich, dass wir das so getan haben, wie wir es getan haben heute.
Da kann ich mich nur anschließen. War ein sehr, sehr cooles Gespräch und vor allem sehr aufschlussreich. Also ich fand, Nele hat da super Einblicke gegeben und uns auf jeden Fall auf ihre ruhige Art und Weise, fand ich vor allem, mit diesem wichtigen Thema so konfrontiert. Genau, also super spannend und ich hoffe, wir hören noch ganz, ganz viel davon und vor allem im Alltag, dass es immer mehr hochkommt, dieses Thema, und auch angegangen wird. Genau.
Auf jeden Fall.
Hast du noch irgendwas?
Auf jeden Fall, nee, ich kann mich dir eigentlich auch nur anschließen und so wie du sagst, sehr, sehr angenehme Art und Weise, wie sie uns von der Arbeit, die sie täglich machen, erzählt hat, wo das Ganze herrührt und wie sie dazu gekommen sind, das zu machen, was sie machen. Und ich habe dir das gerade schon im Vorfeld off-record so kurz angedeutet. Es ist immer das eine, dass der Inhalt gut ist, der erzählt wird von unserem Gesprächsgast immer, aber die Art und Weise spielt dann nochmal eine übergeordnetere Rolle, finde ich, dass man auch dann wirklich zuhören will. Und ich fand, bei Nele war das heute auf jeden Fall beides gegeben und diese Kombi hat es zu einem sehr, sehr angenehmen, in der Tat, Gespräch gemacht. Und ich hoffe auch, so wie du es gesagt hast, dass viele unserer Zuhörenden sehr, sehr viel mitnehmen konnten, vor allem für ihren eigenen beruflichen Kontext und Alltag, und sich vielleicht dachten, okay, vielleicht bin ich ja doch in irgendeiner Art und Weise Betroffener oder Betroffene und hatte das irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und wenn ja, dann habe ich jetzt die ein oder andere Möglichkeit oder das ein oder andere Werkzeug oder Tool, damit auf der Arbeit besser umzugehen oder vielleicht auch einer Kollegin oder einem Kollegen dabei zu helfen, selber damit besser umzugehen. Also ja, alles in allem, lange Rede, kurzer Sinn, sehr, sehr coole Folge und freut mich, dass wir das gemacht haben. Aber ich glaube, Alex, um jetzt mit Shitshow ein bisschen abzuschließen und auf die absolute Zielgerade unserer Folge einzubiegen, du hast ein Update aus einem anderen Themengebiet.
Genau. Schieß los. Ich würde sagen, wir beenden die Folge mit guten News. Und zwar haben wir ja unser neues Format Purpose Bubble Updates. Und da war was auf dem Radar. Und zwar Ben & Jerry's hat eine Partnerschaft mit Tony Schiacoloni abgeschlossen, beziehungsweise eingegangen. Beide waren bei uns zu Gast. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie zusammengefunden haben, um nicht nur neues Eis zusammen rauszubringen, sondern auch zwei neue Schokoriegel. Deswegen beide Daumen dafür hoch und ich freue mich auf ein faires Produkt, wo man sieht, woher der Kakao stammt. Und ja, dementsprechend top News.
Auf jeden Fall top News, beide Daumen hoch, und ich habe jetzt Hunger, deswegen sollten wir die Folge jetzt auf jeden Fall noch schneller beenden. Man könnte jetzt ketzerisch behaupten, Ben & Jerry's und Tony Schiacoloni Purpose Projects connecting other Purpose Projects, aber das wäre ein bisschen vielleicht zu viel des Guten, aber ja, beide waren schon bei uns zu Gast. Glücklicherweise kann man auch beides nochmal nachhören, wenn ihr Zeit und Muße und Lust dazu habt. So wie diese Folge heute hoffentlich alle von euch da draußen gehört habt und sie auch genauso oder ähnlich gut fandet wie wir. Der Ausblick auf unsere nächste Folge, Alex, der wird ein internationaler, dann mit mir und Moritz auf Englisch. Hoffentlich haben wir nicht mittlerweile vergessen, wie das überhaupt funktioniert, weil das letzte Mal war schon ein bisschen her. Aber freuen wir uns genauso sehr drauf wie auf die heutige Folge. Die ist dann die neue in, wie gewohnt, 2 Wochen. Ja, richtig? Ja, in 2 Wochen. Heute in 2 Wochen gibt. Dann auf Englisch. Wie gesagt, Spoilern machen wir nicht. Es wird, ich kann nur so viel sagen, es wird auch sehr, sehr spannend und es betrifft auch ein Thema, was man jetzt vielleicht nicht, ja, jeden Tag auf dem Radar hat, was aber nicht minder wichtig ist wie alle anderen Themen, die wir behandeln. Also kann sich jeder darauf freuen. Alex, vielen lieben Dank dir für die heutige Aufnahme. Angenehm wie immer.
Das kann ich nur zurückgeben.
Sehr gut, das wollte ich hören. Dann tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.
Ciao.